Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Das war mal wieder ein sehr flippiger Ansager von Jakob und es sind schon wieder 4 Wochen roundabout rum, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und wir sprechen über, ja, die Plätze 1 bis 5 und 21 bis, Trommelwirbel, 23. Denn meine beiden lieben Kollegen, der Jakob, hallo.
Moin moin.
Und Marcel, hallo Marcel.
Hi.
Haben diesmal nicht nur 16 Alben gehört wie beim letzten Mal, sondern dieses Mal mussten sie wirklich ein bisschen was tun und es sind 23 geworden.
Puh.
Und es könnte an der einen oder anderen Stelle tatsächlich spannend werden, was eure Bewertungen angeht. Also ihr seid sehr häufig ziemlich gleich. Es gibt aber auch ein Album, wo ihr komplett auseinanderklafft. Ich bin da sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Gibt es noch irgendwas? Sonst fangen wir gleich an.
Ja, sonst, wie geht's euch so? Alles gut sonst? Ja, geht's euch gut? Ja.
Ja, also, ne, ist ja schön. Viel passiert so in letzter Zeit, ne? Und
ja, alles klar.
Viele, viele Folgen aufgenommen und so.
Ja.
Ne, Marcel?
Heute wird's mal ein bisschen chilliger mit euch.
Ja. Was glaubst du?
Mal entspannt zurücklehnen, mal gucken, was ich so würfel.
Das wäre auch mal schön, so eine Live-Notenvergabe im Podcast.
Da kriegen wir hin.
Ansonsten findet ihr das Ergebnis des Soundchecks auf powermetal.de in unserer wunderschönen Soundcheck-Rubrik. Und es lohnt sich, da mal reinzugucken, denn wenn ihr auf die Noten drauf hovert mit der Maus, dann gibt es den ein oder anderen Kommentar zu lesen. Und wenn ich mir so die Benotung angucke, die in diesem Soundcheck wirklich sehr weit auseinanderklafft bei dem einen oder anderen Soundchecker, werde ich das tatsächlich mal tun und gucken, ne, warum der eine hier eine 3 gibt und der nächste eine 9 oder so.
Oh ja, das könnte sehr, sehr spannend werden. Also ich glaube, es kommt nicht häufig vor, dass wir so krasse Gaps in den Noten haben. Wir sind also nicht immer einer Meinung, aber das macht doch gerade den Reiz aus.
Aber Marcel hat natürlich zielsicher den oberen auch die mehreren Punkte gegeben und Jakob hat halt häufiger mal seine Lieblingsnote gezückt.
Die ja keine schlechte Note ist.
Richtig. Gut, dann fangen wir an. Es gibt diesmal auch tatsächlich keine Doppelung. Also wir sprechen wirklich nur in Anführungsstrichen über 8 Alben, beziehungsweise hat Jakob dann am Ende noch eins aus dem Soundcheck, wo du wahrscheinlich sehr traurig bist, dass Marcel nicht mehr Punkte gegeben hat.
Ja, ich habe ihm schon digital Klatsche gegeben.
Ja, also meine Wange, die glüht immer noch. Aber mal gucken, was es geworden ist.
Jetzt kommen wir erstmal zu Platz 5. Das sind Thirfing mit dem Album Vana Gander, das am 27.08. erscheint. Die Band kommt aus Schweden, genauer gesagt Stockholm, und ist bereits 1995 gegründet worden. Und bis auf den Schlagzeuger sind es tatsächlich auch alles noch Gründungsmitglieder, die dabei sind. Der eine hat mal gewechselt vom Schlagzeug zum Bass, aber so im Großen und Ganzen haben die ziemlich lange zusammengehalten. Ich habe dann auch geschaut, zwischendurch ist mal jemand dazugekommen und wieder weggegangen, aber dieser Kern, wäre mal spannend, wie sie das 25 Jahre miteinander ausgehalten haben oder immer noch aushalten. Es ist das 8. Album. Der Vorgänger, der Ödel Sösa, kam 2013 raus. Oh Gott.
Joffel oder was?
Auf dem 8. Album sind 8 Songs drauf mit jeweils mindestens 5 Minuten Spielzeit. Jetzt könnte man denken, wir sind irgendwo doomig unterwegs, aber dann wären es wahrscheinlich auch immer über 8 Minuten. Nein, wir sind im melodischen Black Metal mit ganz viel Wikinger-Mythologie in den Texten. Ich sträube mich ja immer dagegen, sowas Viking-Metal zu nennen, weil das für mich ein Nicht-Genre ist. Und die Black-Metal-Schlagseite kommt hier auch sehr schön zum Vorschein immer. Das Cover-Artwork übrigens, das zeigt einen überdimensionierten Wolf, der angekettet ist und in einer stürmischen Landschaft steht, stammt von Niklas Sundin, dem Ex-Dark Tranquility-Gitarristen, der ja auch, wie man in unserer Podcast-Folge erfahren hat, im Bereich Design, so ja Artworks unterwegs ist. Und wer ein Artwork noch braucht für seine Band, ihre Band, kann ja ihn einfach mal kontaktieren und vielleicht hat er noch was auf seinem Stapel. Mhm. Die Bewertung ist hier einigermaßen harmonisch. Der Einzige, der die Wertung so ein bisschen runterreißt, ist Walter Scheurer, der eine 5,5 gegeben hat. Sonst wäre da wahrscheinlich eine höhere Benotung drin gewesen. Bei euch ist es tatsächlich komplett ausgeglichen. Ihr habt beide 7,5 Punkte vergeben. Marcel, deine Worte zu unserem Fünftplatzierten.
Ja, dann fängt ja der Soundcheck die Folge relativ harmonisch an, ne? Ja, die Band, die Jungs sind nach 8 Jahren endlich wieder zurück. Ich fand das letzte Album auch wirklich ziemlich ordentlich, da es speziell eine heftige Nachwirkung hatte. Denn so nach 4 oder 8 Wochen habe ich es nochmal aufgelegt und ich fand es sogar nochmal stärker als zum eigentlichen Zeitpunkt. Also konnte sich nochmal steigern. Ja, und wer weiß, ob das bei Vana Gandre auch passiert. Jedenfalls ist der Opener Döp Dem Ielt auch schon eine richtige Wucht. Ist auch ein ziemlich starker Groover mit sehr viel Wucht und Wut im Bauch und gefällt auch auf jeden Fall. Und auch der nachfolgende Track, Tremdöl Zwört, ist ein ziemlich geiler Song. Danach wird es allerdings ein bisschen ungewohnt dünn, da auch diese sehr, sehr dichte Atmosphäre der Band nicht mehr ganz so gut mithalten kann. Ich möchte jetzt aber nicht von Durchhängern sprechen, das wäre auch vermessen, aber die Songs, die dem großen Anfangsstandard eben nicht mithalten können, die überwiegen halt nach diesem richtig geilen Songduo. Das bereits bekannte Jernhand hingegen finde ich noch wieder richtig gut und speziell dieser wehmütige, ungemein epische Jordas-Fend-Ausklang schließt halt das komplette Album eigentlich ziemlich versöhnlich ab. Also was ist gut? Das ziemlich tolle Artwork, ihr kennt mich, ich bin da halt ein Freund des Optischen. Die stellenweise richtig dichte, klirrend kalte und anmutige Atmosphäre sowie die Dynamik, die von den genannten Songs ausgeht. Was ist nicht so gut? Ja, der leichte Niveauabfall. Ich brauchte halt wesentlich länger, um mich vollends auf das Album einlassen zu können. Trotzdem ist das Album ein sehr, sehr gutes Comeback, wie ich finde, wenngleich auch noch sehr viel Luft nach oben da ist. Oder wie sieht das Jakob?
Ja, teils sehr ähnlich, was ja unsere Note auch wieder gibt. Was ich aber nicht so sehe, ist, dass das Album nachlässt. Aber ich fange noch mal vorne an. Und zwar muss ich erstmal dich kopieren, Marcel.
Wow.
Ja, pass mal auf, denn ich finde, Vana Gandre.
So machen das die Fans. Ja,
ich finde nämlich, Vana Gandre ist eigentlich ein Herbst- oder Winteralbum und kommt im Hochsommer zur falschen Zeit raus. Naja. Doch es kann mich mit seiner ja sehr mystischen Atmosphäre durchaus in den Bann ziehen und zeigt hier wirklich Profis am Werk, vor allem am Schlagwerk, müsste ich hier einmal hervorheben. Denn was Drummer Joachim Christensen hier in die Felle haut, lässt mich wirklich mit der Zunge schnalzen. Ist absolut großartig, finde ich. Nicht nur, weil es technisch gut ist, sondern vor allem, weil er jeden Song wirklich auf ein höheres Level hievt. Das ist wirklich ganz großartig, wie er das macht. Ja, Tyrfing veröffentlicht das erste Album seit 8 Jahren und das hat es wirklich in sich. Songs wie Rotter oder Jernhand brechen wirklich einer Naturgewalt gleich über einen ein und da muss man sich wirklich festhalten. Das ist wirklich ein ganz wildes Album, finde ich. Und es ist mir wirklich egal, dass ich kein Wort verstehe. Denn die schwedische Heimatsprache passt hervorragend in das Gesamtbild. Für eine noch höhere Note überhalb der 7,5 ab 8 aufwärts fehlt mir aber auch das gewisse Etwas. Irgendwie vielleicht doch ein bisschen mehr, ja, knackige Songs, ein paar bisschen Hit-Gespür noch. In so dem Rahmen, wie wir hier von Hits sprechen. Ich will jetzt natürlich keinen Radiosong hören. Ja, aber mir fehlen irgendwie ein paar Sachen, die noch mehr in Ohren bleiben. Ja, aber wirklich, cooles Teil. Ich sag mal, Fans können hier da auf jeden Fall blind zugreifen, denke ich.
Spannend. Ich habe hier gerade nochmal geschaut, bei diesem Album sind die Wertungen tatsächlich alle ziemlich nah beieinander, bis auf eben diese 5,5, die da ein bisschen überkippen. Aber die Höchstnote war die 8, die niedrigste außer der 5,5 war eine 7, also es war wirklich, wirklich sehr ausgeglichen. Was auch auf das nächste Album zutrifft, das auf dem 4. Platz gelandet ist, und das ist Mentalist, A Journey into the Unknown. Da sind die Noten auch von 7 bis 8,5 alle vergeben worden. Und das Album erscheint am 20. August. Ich würde sagen, es ist ganz typischer Poser Power Metal. Die Band wurde 2018 gegründet, besteht aus schwedischen und deutschen Musikern, die früher teilweise bei der einen oder anderen namhaften Band auch gespielt haben. Und sie haben ganz oldschool auch den Mentalisten als Maskottchen. Und dieser Mentalist hat der Legende nach dem Gitarristen Peter Mock im Traum gesagt, er soll doch bitte diese Band gründen. Das Debütalbum kam erst vergangenes Jahr raus, Freedom of Speech. Und ich muss sagen, also die Musik ist es typischer Power Metal. Wer das mag, wird mit diesem Album sehr viel anfangen können. Was die Band absolut nicht drauf hat, sorry, sind Musikvideos. Vor allem das Musikvideo zum Titeltrack ist etwas cringe, vielleicht auch ein bisschen mehr. Da faken Fans und Band, dass sie zu einem Konzert fahren und dann auch auf so einem Konzert sind. Und das ist, weiß ich nicht, die Live-Szenen am Ende, also die wirklichen Live-Fans, die man dann sieht, hauen es vielleicht ein bisschen raus, aber im Großen und Ganzen fällt das voll in die Kategorie Dinge, die man nicht tun sollte. Der Musik selbst hat es aus eurer Sicht keinen Abbruch getan. Marcel, du hast 8 Punkte vergeben und Jakob, bei dir sind es 7 gewesen. Das ist ja himmelhochjauchzend.
Ja, nicht wahr? Danke, danke, ja, finde ich auch. Jo, es ist wieder soweit. Power Metal auf powermetal.de, meine werten Damen und Herren. Mentalist kommt aus Saarbrücken und haben mit Tomen Stauch den Ex-Drummer von Blind Guardian im Line-Up. Und wo ich gerade Blind Guardian gesagt habe, Freunde von Halloween und Gamma Ray sollten ebenfalls in A Journey to the Unknown unbedingt hineinhören. Viel mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Aber es macht wirklich Spaß.
Okay, Martin.
2 Sätze noch. Es macht wirklich Spaß, es ist nicht zu kitschig. Hat mit Rob Lundgren wirklich einen starken Sänger in den Reihen, finde ich. Und auch wirklich ein paar tolle Gitarren-Soli zu bieten, wie etwa Modern Philosophy, Dentalist oder Torture King untermauern. Ja, sicherlich hat man die eine oder andere Melodie schon mal gehört. Das Rad wird hier nicht neu erfunden. Auch würden der Band ein paar knackigere Songs bestimmt gut stehen. Die sind alle relativ lang. Aber es ist echt in Ordnung, wirklich. Also macht Spaß. Wer Fan dieser genannten Paten ist, sollte hier wirklich mal hineinhören. Marcel, siehst du das auch so?
Ja, tatsächlich. Ich muss aber noch dazu sagen, dass vor ungefähr einem Jahr mir Peter Kubaschk, unser Chefredakteur, im Traum erschien und gesagt hat, Marcel, mach mit Jakob und Pia bitte einen Podcast. Insofern kann ich da den Mentalist-Gitarristen, war das, sehr, sehr gut verstehen, dass er den Mentalist hat.
Sehr gut.
Ja, Journey into the Unknown, ich find's gut. Ein gutes Bestellenweise, sogar sehr gutes melodisches Power-Metal-Album. Aber das ist jetzt auch nicht das Überalbum, das mit den Großtaten von Halloween, Blind Guardian oder dergleichen verglichen werden kann. Also da noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber auch die Produktion von Jakob Hansen ist nach wie vor gut. Die Vocals, die hast gerade du schon angesprochen, von Rob Lundgren, die kennt man ja auch schon von Reveal, passen auch sehr gut zu Mentalist. Und seit dem letzten Album, dem ich 7 Punkte im vergangenen Sommer gegeben habe, hat sich die Band auch nochmals gesteigert. Die Songs sind ein bisschen griffiger, die Melodien noch ein bisschen eindringlicher und besser zu Ende gespielt. Und generell wirkt die Band auch ein bisschen eingespielter. Und insgesamt sind das dann Punkte, die mir irgendwie beim Debüt im vergangenen Jahr gefehlt haben. Man muss auch dazu sagen, dass ich ob dieses Melodic Power Metal sehr empfänglich bin und getreu dem Motto Alte Liebe rostet nicht, gibt es da auch auf diesem Album Momente, die mich so ein bisschen an meine Anfangszeit erinnern. In der ich eben, wie gesagt, Bands wie Gamma Ray, Iron Savior, Freedom Call, aber eben auch Halloween und Blind Guardian total abgefeiert habe und nach wie vor sehr, sehr gerne mag, zugegeben. 2 Songs weniger hätten es auch locker getan, aber dafür geben dieser Brücke auch gerade zu Beginn mit Horizon, dem Titeltrack, oder Modern Philosophy und Evil Eyes, so als kleiner Querverweis in Richtung Savage Circus, die ehemalige Band von Tomen, geben so Vollgas. Und das sind halt Refrains, die zünden, viele nette Ohrwürmer. Man landet quasi frisch geduscht in ein frisch bezogenes Bett, dem Ende hin so ein klein wenig die Luft ausgeht. Aber wie gesagt, 8, 9 Songs hätten es da auch locker getan. Dennoch für ein Zweitwerk wirklich eine tolle Steigerung, die gefällt, die Lust auf mehr macht und der Power-Metal.de-Fraktion allein vom Namen her und aus Prinzip gefällt. So wie auch mir und Doro.
Haben die jemals schon mal so live gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist dann eine von den Bands, die 2 Alben rausbringen, mit denen sie dann auf Tour gehen können. Aber wenn es das Debütalbum ist und das Zweitlingswerk, dann macht es ja durchaus Sinn.
Warum nicht?
Bei den Namen, die da aufgelistet werden, kann es ja auch gut sein, dass sie schon recht früh die ein oder andere Headliner-Show spielen können.
Ja. Aber ich glaube, dass Tomen, ich will mich da nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, auch ein paar Probleme mal mit dem Rücken hatte. Und ob er dann wirklich schon so über 1,5 Stunden dann Mentalist spielen kann, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen, wirklich, weil ich auch Tomen für einen sehr, sehr guten Schlagzeuger halte. Das hat er ja auch in der Vergangenheit sehr oft bewiesen. Allerdings waren ja auch die gesundheitlichen Gründe auch damals ausschlaggebend dafür oder mitunter ausschlaggebend dafür, dass er jetzt beispielsweise bei Blind Guardian oder bei Savage Circus nicht so weiter verfolgt werden konnte.
Kommen wir zu Platz 3. Da ist es ähnlich ausgeglichen. Von 7 bis 8,5 Punkte geht die Notenskala. Ist hier natürlich mit einer Schlagseite hin zu den 8,5. Belegen tut diesen Platz die Band Hooded Menace mit dem Album The Tritonus Spell, das am 27.08. rauskommt. Die Band kommt aus Finnland. Wir sind generell recht, ja, nordeuropäisch angesiedelt in diesem Soundcheck.
Ja.
Wurde 2007 gegründet und spielt Death Doom Metal. Das heißt, sie spielen langsamen melodischen Death Metal. Es gibt kehlige, tiefe Growls zu hören. Und die Songs sind größtenteils sehr lang. Also insgesamt sind es 7 Songs, die aber auf stolze 45 Minuten Spielzeit kommen. Und ja, ich sage euch, ich höre einem Gitarrenriff an, ob es von einer finnischen Band stammt. Auf jeden Fall habe ich diese Band mir angehört und wusste direkt, okay, Finnland. Es ist das 6. Studioalbum. Der Vorgänger Ossuarium Silhouettes Unhallowed kam 2018 raus. Und ihr habt hier das Spektrum abgedeckt. Diesmal hat allerdings tatsächlich Jakob die 8,5 Punkte vergeben. Ja. Und Marcel, weil die hat zu einer 7 gereicht.
Genau, also erstmal muss ich den Hut vor der Band ziehen, die in der heutigen Zeit binnen 15 Jahren auf 6 Alben, auf unzählige Split-Veröffentlichungen und EPs zurückblicken kann. Also ziemlich fleißig, die Jungs aus dem Death and Doom-Sektor. Mich toucht die Platte auch ein klitzeklein wenig mehr als der Vorgänger Ossuarium. Ihr merkt, ich werde auch heute sehr viele Platten mit ihren Vorgängern vergleichen, auch wenn letztlich der Funke bei Hooded Menace noch nicht überspringen mag.
Du hast auch viele Reviews geschrieben. Also ich gucke ja dann immer so auf powermetal.de, was das Vorgängeralbum so für eine Note gekriegt hat und so. Und da ist ziemlich häufig dein Name dabei gewesen. Von den Vorgängeralben.
Ja, so ein guter Vergleich, der ist auch nicht so ganz abwegig. Und ich muss sagen, eigentlich hatte ich jetzt auch die letzten Wochen nicht so wirklich viel Bock auf Death and Doom. Aber ich fand halt die dezenten Heavy-Metal-Nuancen, wie beispielsweise bei dem Song Blood Ornaments, fand ich ziemlich gut. Und hätte davon auch gern mehr gehabt. Und generell schwingte auch ein leichter Hauch von 80s-Feeling mit. Dazu vielleicht ein bisschen Sabbath, Merciful Fate, Candlemass, The Early Days. Und was vielleicht auch an dem Mischeinfluss von Andy LaRocque liegt, der auch bei King Diamond Gitarre spielt. Generell beste Friedhofsmusik. Mal schleppend, mal mit diesem leicht unterkühlten Schauer, mal ein klein wenig unheimlich und die Melodien, die sind etwas wehmütig, ein bisschen melancholisch und trotzdem ist das Album angenehm abwechslungsreich geworden. Der Grund, warum The Tritonius Bell nicht besser bei mir abgeschnitten hat, irgendwann wird es mir ein bisschen zu schwerfällig, ein bisschen zu modrig, denn auch der leckerste Kaugummi, der schmeckt eben nicht ewig. Ein paar Ideen, die blitzen dann später noch auf bei Scattered into Dark, den Instruments of Somber Finality. Aber für mehr fehlt es mir einfach an diesen Aha-Momenten. Und dennoch konnten sich die Finn für mich von Album zu Album immer mal wieder so ein kleines Stückchen steigern. Insofern bleibt abzuwarten, was da noch auf uns zukommt. Könnte ja schon in den nächsten Jahren passieren, so wie ich die Jungs einschätze.
Mhm.
Oder Jakob.
Ich muss einmal eine Brücke zu einem anderen Album schlagen, an das mich The Tritonus Spell erinnert hat, auch wenn es ja genremäßig ein bisschen anders ist. Und zwar geht es um Riders of the Apocalypse aus dem Jahr 2004 von Demonite. Kennt ihr die? Wahrscheinlich nicht.
Sagt mir jetzt nichts, nö.
Aus irgendeinem Grund hat mich nämlich The Tritonus Spell von Hooded Menace total an dieses, ja, das war eher Death-Thrash-Album und vor allem dessen düstere Stimmung positiv erinnert. Wahrscheinlich sind es die Growls, die irgendwie einen ja ähnlichen Charakter haben. Auf jeden Fall, das war schon mal irgendwie eine willkommene Begrüßung. Ja, ihr wisst ja, ich bin nicht ganz so leicht zu begeistern. Aber was Hooded Menace hier abliefert, ist wirklich Death Doom Metal in beinahe perfekter Symbiose. Kombiniert mit starkem Songwriting und einer, wie schon erwähnten, düsteren Atmosphäre treffen walzende Doom-Walzen auf heftige Moshparts und schaffen so ein erhabenes Hörerlebnis, wie in Chime Diabolicus oder Blood Ornaments, den man als Death-Metal-Hit bezeichnen muss, also diese Blood Ornaments, wirklich großartig. Aber auch das walzende Those Who Absorb the Night kann mit seinen melodiösen Licks punkten, die den derben Doom-Death gekonnt begleiten und sogar kurz an Metallicas To Live Is To Die erinnern. Sowieso ist das Gitarrenspiel von Lasse Picke in jedem Song exzellent und sorgt für das gewisse Etwas. Man hört zu jeder Zeit, dass sich die Herren aus Finnland viel Gedanken um Stimmung und Arrangements gemacht haben oder zumindest viel Wert darauf gelegt haben beim Songwriting. Also wer Death Metal aus den ja späten 80ern, 90ern mag, muss The Tritonus Bell auf jeden Fall gehört haben. Super Album, wirklich. Macht richtig Bock.
So ungefähr das Gegenteil sagst du zum zweiten Platz. Platz 2, Portrait mit At One With None, ganz witziger Albumtitel, wie ich finde, kommt am 3. September raus. Die Band wurde 2005 gegründet, kommt aus Schweden und es ist das 5. Studioalbum. Der Vorgänger Burn the World kam 2017 raus und es ist so in meinen Ohren leicht psychedelischer Heavy Metal mit sehr typischen Heavy Metal Vocals von dem Sänger Per Lengstedt. 8 Tracks sind auf dem Album drauf und man kann mal auf powermetal.de gucken. Wir haben schon des Öfteren mal mit Portrait gesprochen und in einem Interview zum Album Crossroads hat Nils Macher mal eine sehr lustige Frage gestellt. Er hat die Band da mit King Diamond verglichen und deren neues Crossroads-Album eben als das beste King Diamond-Album seit Give Me Your Soul betitelt. Peter Kuwasch hat ein anderes Album mal in einer Gruppentherapie als Merciful Fate Worshipping bezeichnet. Also jetzt kann man so ungefähr einordnen, wie diese Band denn klingt. Worauf ich mich jetzt sehr freue, ist eure Diskussion zu diesem Album, denn die schlechteste Note, die für dieses Album vergeben wurde, sind die 6,5 Punkte von Jakob. Ja, ja. Und die beste Note sind die 9,5 Punkte von Marcel. Jetzt kann Jakob uns aber nochmal erzählen, wie gut denn eine 6,5 tatsächlich ist.
Ja, gar nicht so schlecht. Also es ist ja eigentlich so eine Durchschnittsnote, ne? Also so haut einem nicht vom Hocker, ist aber eigentlich ganz okay. So.
Gab es einen bonushalben Punkt für den Titel?
Ja. Ja, ich finde wirklich At One With None ist ein sehr cooler Albumtitel und auch ein cooles Artwork hier auch, finde ich. Aber so aus den Socken haut mich der Heavy Metal nicht, dass ich nachvollziehen könnte, warum er auf Platz 2 gelandet ist. Aber gut, das kann Marcel gleich erklären. Positiv bemerkbar ist, was andere vielleicht nicht so positiv finden, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich finde positiv, dass die King Diamond-Einflüsse im Gesang weniger präsent sind als zuvor. Es wird etwas weniger, ich sag mal, unkontrolliert rumgekreischt. Dadurch wird das Album für mich auf jeden Fall hörbarer. Also mit King Diamonds Gesang komme ich irgendwie einfach nicht zurecht. Vielleicht kann Marcel mir da nochmal eine Geschichtsstunde geben. Ich verstehe es nicht. Dennoch ist das dargebotene, ja, wie ich schon gesagt habe, durchaus durchschnittlich. Es gibt für mich keinen Song, der herausragt, ohne dass das Album dabei schlecht ist. Phantom Feather erinnert vom Riffing her an alte Metallica. Das ist wirklich, nehme ich immer gerne mit, was wirklich super ist. He Who Stands weiß mit einer breiten Dynamikpalette zu überzeugen. Auch das 9-minütige Ashen ist okay und hätte meines Erachtens am Ende des Albums vielleicht noch eine bessere Figur abgegeben. Es bleibt ein gutes, aber eben auch durchschnittliches Album und hätte meines Erachtens auch im Mittelfeld des Soundchecks einen Platz finden können. Aber für Marcel kratzt es ja an der Höchstnote.
Ja, definitiv. Absoluter Klassiker-Alarm bei At One With None. Ich finde, die Schweden, die haben sich mit dem Album komplett übertroffen, obwohl die es in Anbetracht des wirklich sehr, sehr coolen Düster-Vorgängers Burn the World schon sehr schwierig war. Es hat ein bisschen länger gedauert als die üblichen 3 Jahre, doch At One With None lässt keine Fragen offen, wer das Erbe der glorreichen 80er für sich beschlagnahmt hat. Da sind sie wieder, diese Twin-Guitar-Attacken, Pers unnachahmlicher, facettenreicher Gesang, dieser pechschwarze Unterton und eine sehr, sehr bedrohliche Stimmung gepaart mit Songs, in denen einerseits etwas herrlich Düsteres steckt, aber andererseits auch dieser alte Freund einen umarmt und mit ihm dann halt ein sehr, sehr cooles, tolles Album hört. Titeltrack, geil. Curtains, super Song mit einem Refrain zum Niederknien. A Murder of Crows, was vielleicht so ein bisschen flotter daherkommt und noch am ehesten an Merciful Fate erinnert. Aber das, was du gesagt hast, Jakob, ich finde das Portrait weniger jetzt irgendwie nach Dänemark schielen als in den vergangenen Jahren, sondern immer mehr so zu ihrem eigenen Stil gepaart eben mit diesen Einflüssen findet. Insofern ein super, super tolles Album. Und auch aufgrund dieses epischen The Gallows Crossing Ausklangs, ich kann dieses Album einfach nicht oft genug hören, weil es mir unheimlich viel Spaß macht. Und wer so ein bisschen aus dem Fenster geguckt hat in den letzten Wochen, der weiß, dass wir oft Regen, dichte Wolken hatten und trotzdem irgendwie so knapp 23, 24 Grad, die perfekte Atmosphäre für At One With None. Und ich finde, so viel steht fest, auch Ende des Jahres kann man dieses Album auf jeden Fall in den besten Listen 2021 finden. Ist, wie gesagt, ein Album mit sehr, sehr hoher Suchtgefahr. Mir gefällt es unheimlich gut und ja, mich freut es, dass auch Portrait endlich mal diese, ja, wie soll ich sagen, Anerkennung bekommen, die sie auch verdienen. Großartig, wirklich ein sehr, sehr tolles Album.
Und was macht den King Diamond Gesang so besonders?
das Markante. Es ist eben diese Ecken und Kanten, an denen man sich festhalten kann. Ne? Also ich meine, King Diamond, man kennt seinen Falsettgesang. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht, aber man muss halt sagen, er ist markant.
Jakob mag ihn offensichtlich nicht.
Nee. Ja, aber King Diamond mag auch Jakob nicht.
Das kann sein, ja. Also ich finde das musikalisch schon cool, ne? Auch Merciful Fate. Aber wie gesagt, mit diesem Gekreische, das geht gar nicht. Da kräuseln sich mir echt die Fußnägel hoch.
Ja,
so ist das.
Okay, so ist das. Okay, ist okay.
Marcel, was machst du hier in meinem Zimmer? Marcel!
Schön mit dem Kissen, sau ruhig, Jakob. Ich mach das jetzt mit Pia hier alleine.
Wird alles gut. Ich habe mir sowieso überlegt, wir kommen jetzt zu Platz 1.
Platz 1. Oh, freue ich mich auf Platz 1.
Wir bleiben in Schweden und ich habe so gedacht, ich muss eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil Marcel bestimmt ganz viel erzählen wird. Wer unseren Podcast schon eine Weile hört, kann sich jetzt so ungefähr denken, wenn man guckt, was so released wird die kommenden Wochen, zum Beispiel auch am 3. September, nämlich ein Album namens Aromantic 2 von der Band The Night Flight Orchestra. Trommelwirbel.
Scheiß auf Maiden. 3. September Night Flight Orchestra. So sieht's aus. Who the fuck is Maiden?
Ich sage nur noch dazu, 2012 gegründet, beziehungsweise wurden erste Gespräche zu dem Projekt bereits 2007 geführt. Es ist schwedischer Gute-Laune-Metal, man könnte auch sagen, vielleicht doch eher Hardrock. Es ist das 6. Album und der Nachfolger von Aromantic aus dem Jahr 2020, das Marcels Album des Jahres 2020 auch geworden ist.
Tatsächlich.
Und jetzt tatsächlich anderthalb Jahre später kommt schon das Nachfolgealbum Aromantic 2, das unsere Redaktion durchweg überzeugt. Auch Jakob ist mit 9 Punkten dabei. Das ist ja schon hier, ne, kratzt auch im Album des Jahres fast. Mhm. Bei Marcel sind sogar 9,5. Einzig und allein Rüdiger Steele mag diesen gute Laune Hardrock nicht so sehr. Der hat 6 Punkte gegeben, was aber auch nicht so verwunderlich ist, wenn man sonst sehr, sehr viel im Black Metal unterwegs ist. Aber ja, viel mehr will ich auch gar nicht sagen, Marcel. Deine Worte zum Soundcheck-Sieger August 2021.
Es ist schon ein paar Jahre her. Die ersten Alben, die habe ich ganz gerne gehört, aber die hatten für mich, es hat noch nicht Klick gemacht. Und damals, das war im Sommer 2017 war das, glaube ich, oder 2018, ich weiß nicht mehr so genau.
Warst du im Urlaub?
Nee, ich war tatsächlich auf der Autobahn Richtung Arbeit, aber vorher habe ich ein bisschen bei Amazon gestöbert und da gab es das Amber Galactic Album für 5 € bei Amazon. Ich dachte mir, komm, gib dem Album nochmal eine Chance und dann auf dieser Autofahrt in Richtung Arbeit, montags morgens um 8 Uhr, hat es komplett Klick gemacht. Ich war komplett Feuer und Flamme. Und ich muss auch dazu sagen, dass gerade so dieser Night Flight Orchestra Einfluss auf Soilwork auch eine unfassbar geile Präsenz hat. Dadurch wirkt für mich auch Soilwork noch geiler, noch eindringlicher und noch catchiger. Und The Night Flight Orchestra ist für mich die Entdeckung der letzten Jahre, weil dieser gute Laune, Disco, AOR, Stadion, Rock, der ist vielfältig, der ist abwechslungsreich und der kommt von Herzen. Das merkt man auch, dass alle Musiker, ob jetzt der Bassist von Arch Enemy oder dann eben der David oder Björn von Soilwork, die sind mit unfassbar viel Herzblut dabei und das hat man in jedem einzelnen Ton vom Aromantics von vor anderthalb Jahren gehört. Als dann der zweite Teil wirklich urplötzlich angekündigt war, es gab ja mit White Jeans, Burn For Me und dem Chardonnay-Song 3 Appetizer. Und ich dachte mir, okay, vielleicht kommt ein neues Album. Und einen Tag später wurde dann Aromantics 2 angekündigt. Ich habe mich tierisch gefreut, hatte aber auch ehrlich Bammel vor dem Album, weil Aromantics 1 einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei mir hat. Aber 9,5 Punkte und das ist das Album, was ich in diesem Jahr am meisten gehört habe, Aromantics 2. Mir geht bei diesem Album komplett das Herz auf und ich habe in meiner Rezension das Album ein wenig mit einem Fußballspiel verglichen. Hintergrund ist, weil auch Björn für die schwedische Nationalmannschaft einen Song für die Europameisterschaft so ein bisschen entworfen hat. Und generell das Album, das geht mir so ans Herz und das lässt in einer wirklich auch blöden Zeit, ja, das Herz wieder aufflammen. Und für mich waren Night Flight Orchestra auf den letzten Alben, also sprich bis einschließlich des Emma Galactic Nachfolgers, Sometimes the World Ain't Enough hieß das, noch sehr rockig unterwegs. Und jetzt auf den beiden Aromantic Scheiben, die sich supergeil miteinander ergänzen, kombinieren sie den bisher super gut dargebrachten Stadionrock mit Disco. Und das macht so viel Laune. Man kann nicht anders, als im Takt mitzuklatschen, mitzusingen, mitzuwippen und einfach mal der gute Laune Ausdruck zu verleihen.
Es sei denn, man heißt Rüdiger.
Aber auch Rüdiger wird höchstwahrscheinlich ein ums andere Mal zumindest im Takt mitgewippt haben. Von den Appetizern fand ich Burn For Me noch am besten. White Jeans, das hat einen absolut bekloppten Videoclip. Aber in Kombination mit dem Album ist es mein Hit des Jahres, White Jeans, weil der so eine tolle Dynamik hat, mega gut abgeht. Aber auch Chardonnay Nights, Burn For Me, das sind ganz, ganz tolle Appetizer. Aber ich möchte hier ganz gerne zwei Songs so ein bisschen in den Fokus drängen, und zwar How Long. Das hat eine Melodie, die die Haken schlägt wie ein Hase, bockstarker Keyboard-Einsatz, ist ein sehr flotter Song, der direkt zu Beginn so ein bisschen an diese 80er-Jahre-Welle, New Wave irgendwie erinnert. Und dieser Refrain, der ist unmenschlich gut und man kriegt diesen Song einfach nicht mehr aus dem Ohr. Und ich möchte nochmal den Abschlusstrack hervorheben namens Moonlight Skies. Hat einen absoluten Hinknie-Refrain, hat einen sehr, sehr verträumten Charakter, der dieses Album auch sehr friedvoll ausklingen lässt. Wenn wir einfach mal auf diese jüngsten Ereignisse zurückblicken, im Hinblick auf Corona und Krisen und persönliche Dramen, dann ist dieses sechste Album in nur 10 Jahren mit dieser Spielzeit von 51 Minuten ein absoluter Muntermacher, der Zuversicht und pure Lebensfreude ausstrahlt, mit dem man unheimlich gut Kraft tanken kann und durch den auch einmal die Sonne aufgehen kann. Das Album ist Balsam für die Seele, eine Wohltat fürs Gehör und ein absoluter Muntermacher, auch in nicht einfachen Zeiten. Ein Album, das genau zur richtigen Zeit kommt. Zugegeben, nicht alle Tracks sind absolute Hits, so wie jetzt die genannten. Ein paar Songs habe ich auch geskippt, ehrlicherweise. Aber trotzdem wirken sie halt in dieser Fülle der Hits und auch in der kompletten Albumlänge wirken sie nicht fehl am Platz. Es ist hier auch absolut irrelevant, wie hoch der Rock- und Metal-Faktor ist. Es ist absolut irrelevant, ob da jetzt viele Disco-Einflüsse dabei sind. Das einzig Relevante ist, dass dieses Album etwas mit mir macht. Es verwandelt meine betrübte Stimmung, meine schlechte Laune in gute Stimmung. Es ist Balsam, wie gesagt, für die Seele. War dieser Rock-Einfluss auf Amber Galactic noch höher, macht es trotzdem Aromantics nicht zu einem schlechteren oder weniger metallischen oder rockigen Album. Im Gegenteil. Ich finde, der erste Aromantics-Flug, der hat schon wunderbar funktioniert. Und ja, mit einem leckeren Riesling und mit lauter Ohrwürmern, den wunderbarsten Hooks und den wirklich traumhaftesten Melodien. Leute, hört euch diesen letzten Song an, Moonlight Skies. Besser kann man ein Album, himmlischer kann man ein Album nicht abschließen. Dann muss ich diesem Album auch zumindest fast die Höchstnote geben. Leider nicht komplett die Höchstnote mit 10 Punkten, weil da eben so ein, zwei Songs dabei sind, die vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in ein paar Monaten oder so zünden. Aber dieses Album hat 3 oder 4 Songs, die werde ich auch noch die nächsten Monate bis an das Jahresende hören. Und mir macht das Album einfach nur sehr, sehr viel Freude.
Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen dem neuen Halloween-Album und dem neuen The Night Flight Orchestra-Album, welches ist besser?
Das wird Ende des Jahres eine ganz, ganz schwierige Kiste. Eine ganz, ganz schwierige Kiske. Es kommt drauf an, wie ich Ende des Jahres drauf bin. Möchte ich mich wohlfühlen? Höre ich Aromantics 2? Da kann ich auch Halloween hören. Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die ich jetzt aktuell nicht beantworten kann. Aufgrund der Punktzahl, die ich vergeben habe, würde ich Halloween ein Müh vorziehen. Da gab es nämlich die Höchstpunktzahl von mir, weil eben wirklich fast jeder Song ein Hit ist und weil sich die Band, bestehend aus 7 Leuten, so wunderbar ergänzt. Aber ich glaube, The Night Flight Orchestra, die haben ja auch 7, 8 Leute, wenn man jetzt die Background-Sängerin noch dazu zählt. Eine Band, die mega gut miteinander harmoniert. Es ist schwierig zu sagen. Ganz, ganz knapp 1. Platz Halloween, Platz 2 Aromantics 2. Wir werden sehen.
Noch. Die Auflösung hört man dann in unserer Jahresrückblickfolge. Aber Jakob, hast du noch was hinzuzufügen?
Was? Nö.
Ich bin schon eingeschlafen bei meinem Monolog. Ja, danke, alles klar.
Nein, war sehr interessant. Marcel, vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass die Erstplatzierung von The Night Flight Orchestra bei einigen Leser und Hörerinnen von PowerMetal.de bzw. des Podcasts vielleicht etwas auf Unverständnis stößt, da Aromantic 2 mit Metal eigentlich nichts am Hut hat, außer dass einige der Protagonisten selbst aus Metalbands kommen. Und ich denke, dass das auch ein Teil des Geheimnisses ist, denn man hört im Vergleich zu vielen anderen Hardrock- oder AOR-Bands meinetwegen mehr Punch in den Songs. Man hört sozusagen den Metal-Background heraus. Zumindest geht's mir so. Hinzu kommt, dass die Herren begnadete Songwriter sind. Auf dem Album finden sich wirklich im Prinzip fast nur Hits, was zumindest für meine Ohren wirklich seltener geworden ist. Ich glaube aber, man hört heutzutage auch einfach ein bisschen strenger. Aber auf dieses Album trifft das auf jeden Fall zu. Man wird mit den ersten Sekunden von Violent Indigo in eine Zeitmaschine gezogen und auf den Tanzflächen der 80er Jahre wieder ausgespuckt. Man tauscht über die Albumlänge sämtliche Alltagsnöte gegen ein wohliges Grinsen. Da verstehe ich Marcel absolut. Und ich muss sagen, auch die Verwunderung, wie die Herren es im 1-3-Jahres-Rhythmus schaffen, mit einem neuen Album immer wieder eine Schippe draufzulegen. Welchen Song man anwirft, ist also eigentlich relativ egal. Highlights auf diesem Highlight-Album sind das funkige Chardonnay Nights, das groovige Change, muss ich sagen, das ist echt einer meiner Highlights, der Disco-Song You Belong to the Night oder das rockige White Jeans und der Rauswerfer Moonlit Skies, super. Ja, ich glaube, man muss das entweder lieben oder verstehen oder nicht. Ich glaube, so dazwischen gibt es wenig. Ich finde es super. Wirklich, ganz tolles Album. Und ich glaube auch, das wird mir noch viele schöne Stunden zaubern in den nächsten Wochen, Monaten.
Ich bin gespannt, wo es denn bei dir zum Jahresende angesiedelt wird, auf welcher Platzierung.
Ja, ich auch. Platz 1 ist eh schon klar, aber das sprechen wir nachher drüber.
Das war der Mentalist, ne?
Fast.
Oder Rhapsody.
Nee, Portrait.
Aber wenn Aromantics bei dir zumindest schon mal in den Top 10 landet, ja, ist das ja, für deine Verhältnisse ein absoluter
Erfolg. Also Top 10 kann ich jetzt schon. Also
für deinen Geschmack besser
gesagt. Ja, verstehe. Hm? Also Top 10 ist ziemlich sicher.
Zumal 3 Punkte ist ja auch kein schlechtes Album.
Schlechte Alben sind jetzt das Stichwort, um auf der Notenskala nach unten zu klettern. Eigentlich, denn auf das Album, das auf dem 21. Platz ist, trifft es für euch zumindest nicht zu, denn eure Durchschnittsnote hätte dieses Album, wenn nur ihr ranken würdet, auf den 4. Platz gebracht. Wir sprechen von War Kings mit dem Album Revolution, das am 20. August rauskommt. War Kings ist ein Projekt des Serenity-Sängers Georg Neuhauser. Wurde 2018 gegründet und die Bandmitglieder verwenden Pseudonyme und geben auch als solche ihre Interviews, was Marcel schon erfahren hat. Und ja, wer unseren Podcast häufiger hört, hat vielleicht auch das Interview mit War Kings schon gehört. Mit dabei sind ansonsten noch Markus Pohl von zum Beispiel Mystic Prophecy, Steffen Theurer und Chris Rodenz, die beide bei Soul Drinker und Watch Me Bleed noch aktiv sind. Revolution ist das dritte Album nach Reborn und Revenge. Es zeichnet sich hier also ein Muster ab. Und ich für meinen Teil muss sagen, wenn man die Texte ausblendet, denn es ist hier natürlich ganz, ganz viel Konzept am Werk, ist die Musik durchaus hörbar. Das Problem, das ich häufig mit Konzeptalben habe, ist, dass ja, weiß ich nicht, die Lyrics dann doch immer etwas seltsam anmuten und das ist auch hier der Fall. Ansonsten kriegt man hier schön treibenden Power Metal geboten. Und ja, wie gesagt, das Album hat von euch ganz gute Noten bekommen, von dem einen oder anderen Soundchecker dann auch noch, wird aber von Raphaels 3 Punkten und Peters 4,5 Punkten dann doch ziemlich nach unten gezogen und ist deswegen auf Platz 21. Marcel hat 8 Punkte vergeben und Jakob, du hast 7 Punkte an die War Kings gegeben, was mich ehrlicherweise ein bisschen gewundert hat. Erzähl.
Ja, ich mich auch. Ich muss wirklich sagen, dass Kitsch eine Gratwanderung ist. Ja? Bis zu einem gewissen Grund kann er ja in der Tat unterhaltsam sein, kann aber schnell umschlagen in, ja, was? Lächerlichkeit? Ein Mangel eines besseren Begriffs. Walking schafft eine Gratwanderung. Sind mir die Pseudonyme, die Masken oder das Auftreten etwas zu dick aufgetragen, kann Revolution durchaus Spaß machen, vor allem, weil es musikalisch, ich sag mal, seriös genug ist. Es hat wirklich gutes Metal-Riffing, bietet einige unglaublich starke Gesangslinien, die mich wirklich auch erreichen können. Die kristallklare Stimme ist auf jeden Fall, ähnlich wie bei Mentalist auch, in diesem Soundcheck wirklich ein großer Pluspunkt an der Stelle. Klar ist es wiederum etwas fragwürdig, die Melodie von Bella Ciao in Fight zu verarbeiten. Andere Stimmen sagen wiederum, dass es genial ist, da das Lied von italienischen Partisanen aus dem Zweiten Weltkrieg auch um Kampf um Freiheit geht. Ein Ohrwurm ist es allemal, genau wie Ragnar. Unterm berühmten Strich kann man Revolution als Freund melodiöser Klänge also wirklich gut geben, ohne sich fremdschämen zu müssen. Und ich würde hier auch wirklich sagen, dass meine 7 auch in eine Richtung 7,5 geht. Ich muss wirklich sagen, cooles Album. Und ich kann nicht ganz verstehen, dass einige da ja eine Verbindung zu Sabaton schaffen oder diesem Schlager-Metal, weil ich finde, hier sind wirklich Metal-Riffs im Mittelpunkt und Metal-Drumming. Und ja, also ich finde, das ist durchaus ein Metal-Album. Marcel, was sagst du dazu?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Das ist halt ein Metal-Album, das sogenannte Make-It-or-Break-It-Album von Walkings, weil es das dritte ist. Entweder man mag die Band mit all der Thematik und Geschichten dahinter, inklusive eines großen Wühlens in der Klischeeschublade, einer fast schon pulverisierenden Produktion. Also die ist unheimlich fett geworden. Und diese gewisse Brachialität, die selbst für Power- und Heavy-Metal-Verhältnisse schon nah an der Grenze ist, oder man mag es eben nicht. Und ich gehöre eben zu den Personen erster Kategorie. Ich kann die Gegenparts da auch sehr gut verstehen, aber ich fühle mich von Revolution gut unterhalten. Und das, obwohl ich seit vielen Jahren auch Sabaton oder Konsorten nicht mehr hören kann. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte. Ich kann noch nicht wirklich nachvollziehen, warum man sie damit vergleicht. Mhm. Ich persönlich, habt ihr ja schon angedeutet, hatte ja auch mit The Viking ein sehr interessantes Interview, was auch, glaube ich, schon erschienen ist, was mir auch ein paar tiefere Einblicke in das Album gab. Was soll ich sagen, um auch so ein bisschen vielleicht dieses Gespräch auch weiterzuführen, diese mächtigen Kriegsherren, die kehrten halt zurück für eine Revolution, begaben sich von Valhalla zu uns Menschheit und servierten uns schlicht und ergreifend coole Songs mit einer gehörigen Portion Heavy- und Power-Metal. Das ist alles sehr klischeebehaftet zugegeben und man mag auch zwiespältig, was du auch schon gesagt hast, über Bella Ciao denken und dessen Melodie. Das wird nicht überall auf Gegenliebe stoßen. Aber diese Produktion, die ist halt so unfassbar heavy. Und man wird auch bei Songs wie We Are The Fire oder Spartacus, bei dem auch The Lord of the Lost Häuptling Chris Harms mit von der Partie ist, sowie von Ragnar oder Sparta Part 2, komplett gegen die Wand geblasen. Und wo ich Reborn noch in Ordnung fand und Revenge halt noch ein bisschen besser, ist eben Revolution. Das ist für mich bis dato beste Walkings-Album, was die Jungs produziert haben. Mit allem, was dazugehört. Klischees, Power, Inszenierung der Kriegsherren. Und genau das brauche ich halt auch vielleicht auch zur Zeit. Ne? Dieses Bier auf, hinsetzen, Musik aufdrehen, an nichts denken, sondern mich einfach nur beschallen lassen. Manchmal braucht man sowas halt.
Wenn man mit Dragony durch ist, macht man weiter mit Warkicks.
Ach, Dragony fand ich immer noch toll, ne? Ich glaube, da kam ja Anfang des Jahres das Album raus, also insofern wird auch ein Song bei mir in den Top 20 landen, wenn wir an das Ende des Jahres gehen.
Wir denken ja jetzt schon an das Jahresende, ein bisschen ist noch hin.
Allerdings.
Ja, 4 Monate.
Ja, kommen wir zu Platz 22, den belegt Obscurity, Skoga Maors. Kommt am 27. August raus. Die Band wurde bereits 1997 gegründet in Velbert in Deutschland. Und sie spielt Melodic Death Metal mit einer ordentlichen Black Metal Einschlagseite. Vom Sound her erinnern die mich sehr an Amon Amarth und textlich vermutlich auch. Sie haben deutsche Texte, was man aber aufgrund des Gesangs nicht sofort raushört. Also man muss sich da schon ein bisschen mehr konzentrieren. Und ich muss sagen, insgesamt ist es ganz gut hörbar. Ich habe früher aber auch recht viel Amon Amarth gehört. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass ich auch mit diesem Obscurity-Album ganz gut was anfangen kann. Es ist das 9. Album der Band. Der Vorgänger Streitmacht kam 2017 raus. Und der Album-Trailer, den Obscurity jetzt schon rausgebracht haben, lässt darauf schließen, dass sie jetzt wieder voll durchstarten wollen. Also man darf gespannt sein. Die Note, die hier ein bisschen ausreißt, kommt von Mario, was mich nicht sonderlich wundert, weil das so ziemlich gut auch seinen Musikgeschmack treffen dürfte. Und ansonsten hat das Album von 4 bis 6,5 Punkte so die Noten bekommen von den anderen Soundcheckern. Bei euch, bei Jakob, waren es 6,5 und Marcel, bei dir sind es 6 Punkte gewesen, was ja keine schlechte Note ist.
Was keine schlechte Note ist, ganz genau. Das selbstbetitelte Album war 2012 meine erste Berührung mit der Band und das fand ich auch richtig stark. Das hat mich ziemlich überrascht, da ich hinter dem Namen eher puren Death Metal in Reinkultur erwartet hätte. Aber es gab halt eine tolle Mischung aus pechdunklem, bleischweren Schwarzmetall, Pagan Metal, einer recht coolen Wikinger-Mentalität und diesem kräftigen Death-Metal-Einschlag eben. Und danach kam Winter, das ich auch noch recht gut fand, obwohl da schon der Überraschungsmoment fehlte. Und auch Streitmacht hat mir 2017 noch gefallen. Beim aktuellen Album fehlt mir aber zu viel, um wieder so in höhere Notenregionen zu wandern. Zumal, und ja, da möchte ich halt auch Jakob zitieren, 6,0 ist ja keine schlechte Note. Aber das Album packt mich halt nicht so, wie mich Viking und Pagan Metal halt durchaus packen kann. Mir fehlt bei dem Album schlichtweg auch so ein bisschen der rote Faden, den ich auf den vorangegangenen Alben einfach deutlicher spürte. Trotzdem hat es Potenzial, von Mal zu Mal auch ein bisschen griffiger zu werden, weiter zu wachsen und noch mehr von sich preiszugeben. Und zu Beginn ist halt einfach auch dieser Zugang zu dem Album nicht der einfachste. Songs wie Niedertracht, Konstantinopel oder Glott in Isar gehen gut rein, machen auch Spaß, aber mit 12 bzw. 13 Stücken ist mir das Album auch schlichtweg zu lang und zu langatmig. Speziell so die letzten drei Stücke reißen eine an für sich gute Scheibe leider nach unten und die Lust, das Album dann nochmal zu hören, von neu beginnen zu lassen, schwindet dann auch von Song zu Song. Was schade ist, denn die ersten 7 bis 8 Songs, die gehen echt vollkommen in Ordnung. Die letzten Alben sind mit 10, maximal 11 Songs halt ausgekommen und ja, getreu dem Motto, in der Kürze liegt die Würze, ist weniger dann auch in diesem Fall wirklich mehr. Ich werfe 6 Euro ins Phrasenschwein und gebe zurück ins Studio. Jakob.
Der war gut.
Danke.
Ja, ich schließe mich meinem Vorredner an. Nein, okay, ich erzähle noch ein bisschen was dazu. So, zu Skogarmauers, was laut Presseinfo stigmatisierte und verstoßene Männer des Waldes sind, vermag ich allerdings doch nicht so viel erzählen, obwohl es mit seinen 13 Songs eigentlich viel zu sagen hat. Etwas zu viel, wie Marcel auch schon hervorgehoben hat. Es ist okay, wenn es läuft, aber intensiver hören muss ich es nicht. Geist von Neuenberge, den es angeblich wirklich geben soll, überzeugt mich mit einer Mischung aus Death and Melodic Death Metal am ehesten. Vieles klingt aber auch bereits sehr ausgenudelt, sag ich mal. Man hört jedoch, dass sich viele Gedanken um Arrangements und Texte gemacht wurde und das Album ist wirklich solide, wenn ich auch den Eindruck habe, dass der Vorgänger noch etwas überzeugender war. Aber wer das Genre und die Band gerne hört, wird auch dieses Album bestimmt gut finden. Ja, können die es einen Platz machen.
Damit gibst du auch zurück ins Studio.
Genau.
Ich wollte euch jetzt noch fragen, was ihr von dem Cover-Artwork haltet, aber dann habe ich festgestellt, dass es tatsächlich extrem unspektakulär ist und da für eine Band, die Obscurity heißt und sich mit diesen Themen beschäftigt, durchaus spektakulärer hätte ausfallen dürfen.
Mhm. Ja, also das ist auch ein Album, wenn ich die Band nicht kennen würde, wenn ich die Musik nicht kennen würde, was Obscurity spielt, dann wäre das Cover jetzt nicht so dieser Eyecatcher, der mich dann irgendwie zu der Musik auch bringt. Da gab es, wie gesagt, auch in der Vergangenheit schon durchaus Cover, die mich eher zu der Band gebracht hätten.
Ich muss sagen, ich habe ein kleines Tränchen vergossen bei Platz 23. Der wird nämlich belegt von Xdeo mit dem Album The 13 Years of Nero, das am 27.08. rauskommt. Xdeo kommen aus Kanada, spielen Death Metal und die Mitglieder sind hauptsächlich von Cataclysm, aber nicht ausschließlich. Wenn ich mich richtig zurückerinnere, als die Band 2008 gegründet wurde, war sie ein komplettes Side-Project von Cataclysm, aber hier kann ich mich täuschen.
Habe ich auch so in Erinnerung, ja.
Inhaltlich beschäftigen sie sich sehr mit Sagen und Geschichte, hauptsächlich des Römischen Reichs, vielleicht auch ausschließlich des Römischen Reichs. Und auf diesem Album befassen sie sich eben mit Nero, der 54 bis 68 über Rom geherrscht hat. Ich erzähle lieber noch ein bisschen was über Nero selbst. Der siegte in der Zeit seiner Herrschaft über Armenien, was einer seiner größten Triumphe gewesen ist. Und seine Herrschaft endete, als sich der Senat irgendwann gegen ihn stellte. Er war dann auf Reisen bzw. floh dann auch. Ihm wurde nahegelegt, sich selbst umzubringen, was er dann letzten Endes auch getan hat. Der Legende nach erst, als er dann schon die nahenden Pferde hörte, die mit seinen Schlechtern zu ihm auf dem Weg waren. Ich muss sagen, ich mochte das erste Album Romulus sehr gerne, das Xdeo rausgebracht haben und das sich logischerweise mit der Gründung von Rom beschäftigt hat. The 13 Years of Nero ist jetzt das 4. Album der Band. Der Vorgänger The Immortal Wars kam 2017 raus und ich habe so ein bisschen schon mal reingehört in das, was bisher veröffentlicht worden ist von dem Album und muss sagen, dass es sehr durchwachsen ist. Ich mag Imperator sehr gerne, aber Boudica was sie zusammen mit Britney Slays gemacht haben, sagt mir überhaupt nichts zu. Ich muss aber auch sagen, dass Britney Slays absolut nicht meine Vocals trifft, die ich mir sehr gerne anhöre. Vielleicht spielt das da auch mit rein, aber ansonsten fand ich den Song auch ziemlich langweilig, auch wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Die Höchstnote kommt mit 7 Punkten von Rüdiger. Ihr habt in trauter Einigkeit beide 5,5 Punkte vergeben. Jakob, stehst du schon in den Startlöchern für deinen Rant?
Jo, XDO ist eine Nebenspielwiese von ehemals ja rein Kataklysm-Mitgliedern. Mittlerweile spielen dort nur noch Mauricio Iacono am Gesang und Jean-François Jaguenet an der Gitarre, ich habe es schon falsch ausgesprochen, noch eine Rolle von Kataklysm. Außerdem dabei ist Dano Apekian am Bass von Ashes of Eden und neuerdings auch Schlagzeug-Workaholic Jeremy Kling, der in X-1000 der Band spielt. Unglaublich. Musikalisch setzt auch Album Nummer 4 sich mit dem Römischen Reich und der Geschichte auseinander und blickt im symphonischen Death Metal Gewand auf 13 Jahre zurück, in denen Nero das Römische Reich regiert hat. Das klingt erstmal nach spannender Geschichtsstunde mit passendem Soundtrack, ist es aber nicht. The 13 Years of Nero ist wirklich langweilig. Und zwar so langweilig, dass es mir schwer fiel, das Album am Stück zu hören, ohne dabei fast einzuschlafen. Handwerklich lassen die Herren hier nichts anbrennen, das überrascht jetzt aber auch nicht. Aber es gibt wirklich keinen Song, der darüber hinaus nachhaltig, wirklich nachhaltig begeistern und überzeugen kann. Selbst zum einfachen Headbang ist das Album zu langsam. Es gibt vereinzelte Lichtblicke allerdings, das möchte ich einmal vorheben, wie den Einsatz der Symphonie in Britannia the Ninth at Camolo Dunum, den Refrain in The Fiddle and the Fire, der endlich mal heraussticht, oder die Rhythmus- und Gitarrenarbeit in Sound of the Deified, die sich jedoch auf Albumlänge nicht durchsetzen, geschweige denn einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Grundsätzlich fällt die zweite Albumhälfte etwas schwerer ins Gewicht und rettet das Album vor der undenkbaren totalen Gleichgültigkeit und hebt das Album zumindest, ich sag mal, auf unteren Durchschnitt. Wer packenden Symphonic Death Metal möchte, greift zumindest meines Erachtens lieber zu Flash God Apocalypse oder hört sich aus diesem Soundtrack Necronautical an. Die zeigen, wie man anno 2021 sich noch im Genre kreativ bewegen kann. Aber das war leider nichts. Marcel?
Ja, ich kann mich da leider dir anschließen. Was heißt leider anschließen? Aber ich konnte mich auch schon mit The Immortal Wars 2017 nicht so richtig anfreunden. Generell ist es handwerklich gute Death Metal und ich als geschichtsinteressierter Mensch finde auch den konzeptionellen Hintergrund mit der Herrschaft Kaiser Neros inklusive seines Umfeldes, Verbündeter, Feinder auch einen guten Ansatz, auch wenn ich jetzt die Antike nicht zu meinen Spezialgebieten zählen möchte. Generell gehen die 13 Jahre Neros im Death Metal Gewand spurlos an mir vorbei, also bleibt kaum was hängen. Der Einsatz von Lyra und Harfe wie ein Imperator finde ich mutig, aber da hätte es noch ein bisschen mehr gekonnt, wie ich finde. Das hätte also deutlicher im Fokus stehen können. Aber wir wurden halt auch in diesem Jahr in Sachen Death Metal schon sehr verwöhnt und an dieses hohe Niveau kommt XDO einfach nicht heran. Dem Groove fehlt der letzte Schnitt, der Brutalität, der authentische Zorn, dieser Schwere, die entsprechende Leichtfüßigkeit. Selbst so die Abtempo-Momente und die reißen normalerweise bei mir halt auch einiges raus, ziehen auch bei diesem Mal nicht wirklich bei mir. Auch hätte ich mir ein bisschen mehr Schnitt in der Kollaboration mit der Unleashed the Arcos-Sängerin gewünscht. Und auch die orchestralen bzw. die symphonischen Momente wirken recht lieblos, fast schon ein bisschen erzwungen, um dem Album irgendwie ein bisschen Abwechslung zu geben. Für mich plätschert ja The 13 Years of Nero trotz eines interessanten Konzepts und guter Ansätze vor sich hin. Und das in Anbetracht des Who is Who's dahinter, also Mitglieder von Cataclysm, Venom Inc. und Lindemann, das ist echt schade. Habe ich mir einfach nach dem schwachen Vorgänger schlichtweg mehr erwartet.
Bevor ich euch jetzt gleich noch frage, wie ihr abschließend diesen Soundcheck fandet, hat Jakob noch ein Album, über das er uns was erzählen möchte. Er hat es ja schon so ein bisschen angekündigt. Und zwar ist es von Libros das Album Aphelion, das am 28.08. rauskommt. Dieses Album zeigt so ganz gut die Streuung an Punkten in diesem Soundcheck. Denn zweimal hat dieses Album 9 Punkte gekriegt. Einmal eben von Jakob und einmal von Peter. Und trotzdem hat es dann doch nur zu Platz 9 gereicht. Warum ist das so großartig?
Erstmal möchte ich einen Bogen schlagen an dieser Stelle zu deiner Frage, wie ich den Soundcheck fand. Und zwar habe ich wirklich, ich glaube, so oft hohe Noten vergeben wie fast noch nie.
Ist auf jeden Fall auffällig, ja.
Ja, andererseits findet sich wirklich vieles auch wirklich so im Durchschnitt, also so 6 Punkte und auch einiges darunter. Also im Mittelfeld ist ganz viel dabei, wo ich glaube, ja, Ende des Jahres vieles nicht mehr, ja, nochmal hören möchte. Nicht so bei Lepros. So, Lepros gehört zu den Bands, die die pandemiebedingte Abwesenheit von Touren nutzten und neue Musik schrieben. Und Aphelion kam laut Band für sie selbst überraschend und soll ohne jegliche Grenzen geschrieben worden sein, was man dem Album auch in jeder Sekunde anhört. Ich finde Lepros musikalischen Weg enorm spannend, da sich die Band von einer der spannendsten Prog-Metal-Bands hin zu einer, ja, der spannendsten Bands überhaupt entwickelt und würde fast so weit gehen und sagen, dass die Norweger wirklich fast so was wie ein eigenes Genre gebildet haben. So klingt nämlich sonst wirklich niemand. Vor allem verdankt das die Band dem extravaganten Gesang einer Solbergs, der sicherlich nicht jedermanns Sache ist, aber auch die Arbeit an übrigen Instrumenten ist absolut einzigartig, finde ich. Und Lepros wächst immer weiter über sich hinaus und kredenzt ein unglaublich tiefgründiges und auch bewegendes Album mit Aphelion. Und wer Merlina von 2017 und Pitfalls von 2019 schon zurechtkam, wird es auch mit Aphelion. Wirklich super Album, das ja ich immer noch nicht ganz begreifen konnte, aber es hat mich schon sehr berührt und begeistert auch. Also wirklich beides. Aber man darf nicht erwarten, dass Lepros wieder in die Metal und die Staccato-Riffs und sowas, ne, was die früher gemacht haben. Das ist es nicht. Es ist wirklich, geht mehr in diese, ja, ästhetische Richtung, sag ich mal. Dieses eher so Prog, Rock, Prog Art irgendwie so eher.
Auf jeden Fall sehr speziell.
Total, ja. Ja, und jetzt mache ich noch weiter. Es fehlt nämlich in diesem Soundcheck, eine Träne wird da vergossen oder mehrere sogar, nämlich das Album des Jahres fehlt hier, ne?
Trommelwirbel.
Ich spreche natürlich von Colors 2 von Between the Buried and Me, das am 20.08. rauskommen wird. Ja, eine Schande, dass es nicht im Soundcheck dabei ist.
Aber du hast es dennoch bekommen und gehört.
No, tatsächlich nicht. Ich kenne nur die beiden Songs, wie alle anderen auch. Fix the Error und Revolution in Limbo. Und freue mich auf den 20.08., wo ich wie jeder andere auch ins Geschäft gehe und mir dieses Album holen werde. Aber ich habe schon oft vorher gesagt, dieses Album wird einfach das Album des Jahres werden für mich. Das weiß ich anhand der vorhandenen Songs, die jetzt schon da sind. Und Between the Buried and Me hat mich einfach noch nie enttäuscht und wird es diesmal ganz sicher auch nicht. Aber im nächsten Podcast kann ich dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr was zu sagen.
Marcel, dein Fazit zum Soundcheck?
Es waren gute Alben dabei, es waren für mich weniger gute Alben dabei. 2 absolute Ausreißer nach oben, die es auf jeden Fall meine Top 10 schaffen werden, voraussichtlich, wenn jetzt nicht noch die nächsten Monate jenseits von Gut und Böse da die Höchstnoten rausgeknallt werden. Klar, Portrait und Nightford Orchestra, absolute Highlights. Wenn es die nicht gegeben hätte, wäre das ein Soundcheck gewesen, der mir nicht allzu lange in Erinnerung geblieben wäre. So werde ich auf jeden Fall gerne an den August-Soundcheck zurückdenken.
Ich finde, noch ein Highlight in diesem Soundcheck ist Wolves in the Throne Room mit Primordial Arcana, das am 20. August rauskommt. Ich muss aber auch sagen, dass ich zu dieser Band eine recht spezielle Beziehung habe, weil ich sie in Leipzig mal in einer ganz besonderen Location gesehen habe, von der ich leider nicht mehr weiß, wie sie heißt. Aber es war ein... Weiß ich nicht, es mutete an wie ein altes Theater, das schon ein bisschen baufällig, ein bisschen brüchig war, irgendwo in Leipzig-Konnewitz. Und da haben Wolves in the Throne Room einfach so unfassbar gut hingepasst mit ihrer Musik. Also man stelle es sich vor, dass sie eben auf dieser theatermäßigen Bühne stehen. Alles ist ein bisschen runtergekommen. Man kann sich schon fast vorstellen, dass hier und da sich die ersten Pflanzen schon wieder den Weg in das Gebäude reinranken. Und da spielt dann eben diese Musik sagenhaft. Und am 27.08. kommt von Venues noch das Album Soleis raus, auf das ich mich auch sehr freue und schon sehr gespannt bin, das in Gänze zu hören. Ich habe ja schon in unserer Trimester-Rückblick-Folge erzählt, dass sie so eine kleine Zombie-Geschichte erzählt haben in den Musikvideos, die sie bisher rausgebracht haben, die jetzt auch zu einem Abschluss gekommen ist. Das eine oder andere weitere Lied ist aber auch noch auf Soleis drauf, das sehr spannend klingt Und demnächst kommt auch noch ein Interview raus hier bei Pommes Gabel mit dem Sänger und der Sängerin von Venues. Jetzt kommen wir zu einer unserer oder zu einer neuen Kategorie in diesem Podcast, mehr oder weniger. Was ist denn gerade euer Lieblingsdino? Vielleicht müsst ihr noch suchen. Ich würde die Zeit in der Zeit überbrücken und sage euch, meiner ist gerade der Spinosaurus. Mhm. Der sieht sehr spannend aus mit seinem riesigen Kamm auf dem Rücken.
Meiner ist der Archaeopteryx. Ist das ein Dino? Ja, ne?
Doch, das ist dieser Vogel, ne?
Ja, das ist dieser Vogel, ne? Das ist so, oh, komm.
Du hast bei mir abgehört aus der Defocus-Folge.
Die habe ich noch nicht gehört, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.
Und ich bleibe auch in den Lüften. Ich nehme den Aerodactylus.
Mhm. Wegen Aeromantik?
Wegen Aeromantics.
Wunderschön. Sehr gut. Sehr gut.
Okay, jetzt wird es ein bisschen trauriger, wenn ich euch jetzt frage, Jakob, erstmal, was ist denn dein aktuelles Lieblingslied?
Traurig insoweit, weil wir jetzt einmal noch erwähnen müssen, dass wir einige schmerzhafte Verluste hatten in der Metal-Welt. Und ich möchte einmal auf Joey Jordison ansprechen, seines Zeichens vor allem bekannt als Schlagzeuger von Slipknot, zumindest von der Gründung bis 2013, wo die Band dann ja verließ oder verlassen wurde. Der ist viel zu früh mit 46 Jahren verstorben. Genauen Grund weiß man bisher noch nicht. Und ich bin da wirklich auch ein bisschen gespannt, was da los war. Also man weiß ja, dass er nicht ganz gesund war, da so eine Nervenkrankheit in den Beinen, weshalb er auch nicht mehr richtig Schlagzeug spielen konnte. Ne? Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat vielleicht oder ob es doch was anderes war, irgendwie aus der Suchtecke mehr, keine Ahnung. Enormer Einfluss war er für mich, ich glaube für viele Metal-Drummer, die so ja in den 2000ern mit Schlagzeug angefangen haben. Unglaublicher Schlagzeuger, auch menschlich, ein cooler Typ, glaube ich, so was ich von den Interviews so gesehen habe. Konnte ihn leider nicht selber interviewen. Mit Slipknot habe ich ein Interview gemacht, als er schon draußen war. Danke für dieses wahnsinnige Drumming, Joey, und für die Alben, die du mit Slipknot gemacht hast. Großartig, Hut ab und Ruhe in Frieden. Ja, mein Song, ich habe jetzt überlegt, gibt so viele, die für sein Drumming irgendwie so typisch sind oder exemplarisch sind, sag ich mal. Und ich denke mal, ich nehme von dem Debüt Slipknot Eyeless.
Marcel.
Ja, wie fange ich jetzt am besten an? Am 26. Juli, morgens, irgendwann aufgewacht. Da gab es dann die Nachrichten von dem Tod des Metal Church Sängers Mike Ho. Was mich persönlich sehr schockiert hat, wurde 55. Zum Zeitpunkt war noch nicht klar, woran er gestorben ist. Ja, jetzt ist es leider herausgekommen, dass es Suizid war. Und für mich war Mike Ho ein absolut fantastischer Sänger. Ich habe ihn auch einmal Backstage kurz getroffen, als Metal Church auf Deutschland Tour war. Und wir haben nur, keine Ahnung, kurz mal Nicker ausgetauscht und ich konnte mir so ein leichtes Grinsen, weil gerade Mike Ho vor mir stand, nicht verkneifen. Und er wirkte, das ist halt einfach eine tolle Persönlichkeit. Diese paar Sekunden, die ich da mit ihm hatte, die werden mir auch ewig in Erinnerung bleiben. Und er kam ja 2015 dann zur Band zurück, nach über 20 Jahren. Und hat dann quasi ab 2016 nochmal drei Metal Church Alben mit den Jungs dann veröffentlicht. Das letzte Damned If You Do, was im Dezember 2018 herauskommt. Was soll ich sagen? Ich nehme dann vom Blessing the Skies Album, was 89 herauskam, ein Jahr nach meiner Geburt, was für mich dann speziell vor 3 oder 4 Jahren einen sehr, sehr hohen Stellenwert hatte. Ich könnte Fake Healer nehmen, ich könnte Badlands nehmen, aber tatsächlich nehme ich Anthem to the Estranged. Und auch hier bedanke ich mich für eine ganz, ganz tolle Stimme, für ganz tolle Alben, die Mike Ho mit Metal Church herausgebracht hat. Ruhe in Frieden. Und ich werde noch ein paar weitere Metal Church Alben im Laufe der nächsten Tage mit Mike eben am Mikro sehr, sehr gerne hören.
Okay, ich mache den Reigen mal voll, denn am 27. Juli ist Dusty Hill verstorben von ZZ Top, der Bassist. Man muss bei ihm sagen, im Alter von 72 Jahren ist es durchaus, fängt es so an, in Ordnung zu werden, wenn man dann eben verstirbt. So bei Leuten, die in ihren 40ern oder 50ern sind, finde ich es immer noch mal mehr dramatisch, wenn man schon die 70 erreicht hat. Hat man, glaube ich, ein ganz gutes Leben gelebt. So vermutlich auch Dusty Hill, denn er ist seit dem Beginn, seit 1969, bei ZZ Top gewesen. Also viele, viele Jahre hat er mit dieser Band verbracht. Und ich denke, dass er da sehr viel Spaß mit den Herren auf der Bühne gehabt hat. Ein Song der Band, der mir sehr viel Spaß macht. Ich habe leider ansonsten keine so enge Beziehung zu ZZ Top, wie ihr zu den Bands, über die ihr gerade gesprochen habt. Aber ich feiere jedes Mal sehr, wenn der Song kommt, Sharp Dressed Man, und finde, dass das irgendwie auch auf Dusty Hill zutrifft, dieser Titel.
Auf jeden Fall.
Das war unser Soundcheck August 2021. Waren viele spannende Veröffentlichungen dabei, von denen ganz, ganz viele auch noch gar nicht raus sind, wenn überhaupt schon eine raus ist, wenn diese Podcast-Folge erscheint. Also auch für euch da draußen sehr viel, auf das ihr euch freuen könnt. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und macht's gut.
Bis dann. Tschüss zusammen.
Wiederhören.